Deutschlandfunk, der Tag. So klang das vor über 5 Jahren im Berliner Regierungsviertel. Die Fridays for Future-Bewegung verschaffte sich lautstark Gehör und damit jede Menge Aufmerksamkeit. Inzwischen ist es beim Thema Klimaschutz eher ruhig geworden, jedenfalls auf der Straße und auch in den Medien, nicht aber vor Gericht. Immer mehr Verbände, NGOs, Jugendgruppen ziehen vor den Kadi und versuchen ihr Anliegen mit juristischen Mitteln durchzusetzen. Aufsehenerregend war zuletzt der Sieg der Schweizer Klimaseniorinnen vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Nur was folgt aus diesen höchstrichterlichen Entscheidungen? Setzen Parlamente und Regierungen die Urteile und Entscheidungen um? Ist das überhaupt legitim, wenn Gerichte etwas durchsetzen, für das es gerade keine politische Mehrheit gibt? Und wer trägt die Hauptverantwortung außer uns selbst? Der Staat oder die Wirtschaft? Klimaschutz, ein Fall für den Rechtsstaat. Heute unser Thema. Das ist der Tag an diesem Donnerstag, 1. August 2024 mit Barbara Schmidt-Matern. Moin und herzlich willkommen. Mein Gast stellt sich heute ausnahmsweise mal selbst vor.
Remo Klinger, Rechtsanwalt aus Berlin.
Noch ein bisschen mehr sagen, bitte? Das sieht schon gut aus.
Remo Klinger, Rechtsanwalt aus Berlin, im Umweltrecht tätig und in vielen Klimaklagen beschäftigt gewesen in letzter Zeit.
Ja, ich würde gerne mit einer etwas allgemeineren Frage mit Ihnen einsteigen ins Gespräch. Nämlich meine Beobachtung, dass inzwischen wirklich immer mehr Gerichte, wir wollen ja vor allem jetzt im Inland bleiben, aber auch international gilt das, sich mit Klimaschutz beschäftigen, dass es immer mehr Klimaklagen gibt. Woran liegt das?
Da gibt es unterschiedliche Gründe, aber zwei stehen, glaube ich, im Mittelpunkt. Der erste Grund ist, ja, die Gerichte urteilen jetzt über Klagen, die schon vor einigen Jahren erhoben worden sind. Und in dieser Zeit, als sie erhoben worden sind, also so um 2020, 2021, 2022, hat man auch eine gewisse Verrechtlichung gesehen. Also man sieht, dass neue Rechtsnormen geschaffen worden sind, die dann auch einzuhalten sind. Und wenn sie nicht eingehalten werden, dann führt es dazu, dass es Gerichtsverfahren gibt, damit man sie einhält. Und über diese Verfahren wird jetzt Stück für Stück entschieden. Und deswegen täuscht der Eindruck nicht, dass jetzt besonders viele Verfahren im Mittelpunkt stehen. Das sind die, die vor ein paar Jahren nach der Verrechtlichung begonnen worden sind.
Lässt sich denn zum jetzigen Zeitpunkt eine Art Bilanz ziehen, wie erfolgreich Klimaklagen sind vor Gericht?
Ja, das kann man schon so vorläufig tun. Da gibt es zwei Stränge, die man wohl unterscheiden muss. Der eine Strang richtet sich auf ein, sage ich mal, besseres Recht. Also das sind diejenigen Verfahren, mit denen man überhaupt erst einmal aus verfassungsrechtlichen Gründen, aus menschenrechtlichen Gründen Klimaschutzrecht erstreiten möchte, weil man es für zu unzureichend hält oder weil es noch gar kein ordentliches Recht in dem jeweiligen Staat gab. Und das sind die verfassungsrechtlichen Verfahren, die zum Beispiel in Deutschland vor dem Bundesverfassungsgericht geführt worden sind. Oder auch die, die vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte für die Schweiz geführt worden sind. Da geht es um besseres Recht. Und der zweite Strang, das ist der Strang, wo ich sagen würde, da geht es um die Einhaltung des gesetzten Rechts. Denn das ist ja sehr wichtig. Recht haben und Recht bekommen sind unterschiedliche Paar Schuhe. Und wenn wir ein Recht haben, dann heißt es trotzdem nicht, dass der Staat es einhält. Und diese Verfahren führen auch mehr und mehr dazu, dass wir sagen, das können wir nicht laufen lassen, das müssen wir durchentscheiden. Da müssen wir den Staat auch in die Verantwortung nehmen zu dem, was er an Recht gesetzt hat. Und deswegen sieht man, dass viele dieser Verfahren erfolgreich sind, also eine deutlich überwiegende Erfolgsbilanz.
Und diese Erfolgsbilanz steht nach meinem Eindruck in ziemlichem Gegensatz zu dem Aufmerksamkeitsdefizit, das die Klimabewegung selbst zurzeit erleidet, angesichts der vielen multiplen Krisen, in denen wir ja gerade drinstecken, auch international. Sind Klagen da jetzt der rettende Ausweg, um auch wieder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit für die Klimakrise zu erzeugen?
Das, was Sie mit dem Aufmerksamkeitsdefizit beschreiben, ist sicherlich richtig. Das hat abgenommen in den Zeiten, den Hochzeiten von Fridays for Future, so um 2019, 20 herum war das sicherlich anders. Aber ich finde es auch ein Stück weit normal, dass etwas, was eine ganz große Aufmerksamkeit hatte, dann auch wieder abnimmt in den Medien, in der öffentlichen Aufmerksamkeit. Und leider, so muss man sagen, ist es so, dass Politik aber wohl tatsächlich nach aufmerksamkeitsökonomischen Gründen funktioniert. Das heißt, wenn die Aufmerksamkeit da ist, dann kümmert sich die Politik drum und danach lässt sie deutlich nach, weil es nicht mehr so eine Relevanz in den Medien zu haben scheint. Und gerade da, finde ich, sind diese gerichtlichen Auseinandersetzungen wichtig. Sie sind nicht das rettende Ufer, aber sie sind ein Tool, mit dem man die Politik immer wieder anhält, zu sagen, halte das ein, was wir im Recht beschlossen haben. Und diese Verfahren sind das Mittel, mit dem man auch bei mangelnder öffentlicher Aufmerksamkeit daran erinnern kann, dass man die Rechtsvorschriften einzuhalten hat. Und dazu gehört auch der Klimaschutz. Insofern sind sie ein wichtiges Instrument, aber ich würde auf keinen Fall sagen, sie sind das Wichtigste per se. Das ist es nicht, sondern das Wichtigste ist, dass wir die Klimaschutzziele einhalten.
Jetzt haben Sie ja vielfach schon vom Staat gesprochen, damit auch vom Gesetzgeber, der für die Einhaltung von Klimaschutz zuständig ist, unter anderem der Gesetzgeber. Trotzdem mal die Frage, bei einem Verkehrsunfall zum Beispiel, da weiß ich oft, wer Schuld hat und wer nicht. Ist diese Schuldfrage in der Klimakrise eigentlich so klar benennbar?
Es geht gar nicht um Schuld, sondern es geht um Verantwortung. Und das Bundesverfassungsgericht hat 2021 ganz richtig entschieden, dass jeder Staat die Verantwortung hat, für die Emissionsreduzierungen zu sorgen, die seinem Bevölkerungsanteil entsprechen. Also Deutschland kann nicht aus Rechtsgründen schon nicht sagen, unser Anteil ist nur so und so viel Prozent groß und ist verschwindend gering gegenüber dem Chinas oder Indiens. Und deswegen, weil es so und so irgendwie so klein ist, machen wir nicht. Nein, sondern jeder Staat muss das tun, was in seiner Verantwortung liegt. Und es ist am Budget zu beurteilen, welches den jeweiligen Bevölkerungsmengen des jeweiligen Staates entspricht. Das ist sagen die Verantwortung, die man zu erfüllen hat. Und dieser Verantwortung muss man gerecht werden als Staat. Man muss diejenigen Maßnahmen ergreifen, die zur Einhaltung dieses dann nach Bevölkerungsteilen bemessenen Budgets nötig sind. Und wenn man das nicht tut, dann wird man verurteilt, sie zu ergreifen.
Da legen Sie jetzt den Finger schon so richtig schön in die Wunde. Lassen Sie uns gern noch mal ein bisschen bleiben bei diesem sehr berühmt gewordenen Verfassungsurteil aus Karlsruhe vom Frühjahr 2021, als eben erstmals ein deutsches Gericht festgestellt hat, Klimaschutz ist ein Grundrecht und im Sinne des Generationenschutzes für jüngere Generationen muss der Gesetzgeber nachbessern. Das gilt als Riesensieg innerhalb der Klimabewegung, aber bisher, bis hin zur aktuellen Ampelregierung, kommt ja der Gesetzgeber dieser Entscheidung aus Karlsruhe immer noch nicht nach.
Das kann man juristisch so nicht sagen, oder es ist juristisch sogar falsch, weil das Bundesverfassungsgericht hat die Bundesregierung und den Deutschen Bundestag verurteilt, die Klimaschutzziele für die Zeit ab 2030 nachzubessern und erstmal überhaupt festzulegen. Das hat der Deutsche Bundestag in beeindruckender Geschwindigkeit von wenigen Wochen damals getan und damit das Urteil als solches erfüllt. Das ist richtig, aber ich will Ihnen sozusagen jetzt nicht juristisch kommen. Ich will nur sagen, Sie haben trotzdem recht. Denn Sie haben trotzdem recht, dass eben die Maßnahmen, die ergriffen worden sind und die zu ergreifenden sind, um diese Klimaschutzziele einzuhalten, die werden trotzdem nicht vollständig erbracht und die fehlen noch. Und weil diese Maßnahmen fehlen, ich habe ja damals in Karlsruhe zwei dieser vier erfolgreichen Verfassungsbeschwerden vertreten und weil diese Maßnahmen nicht ausreichend sind, klagen wir jetzt diesmal für Umweltverbände vor der Verwaltungsgerichtsbarkeit auf diese Maßnahmen. Und auch dort haben wir mittlerweile gewonnen. Wir haben eine positive Entscheidung vom November 2023 und eine vom 16. Mai 2024. Die Bundesregierung hat die Möglichkeit, da in Revision zu gehen, aber ich denke, sie wird sie verlieren und dann muss sie liefern. Also wir sind, sagen, man muss schauen, was kann man wo erreichen. Das Recht haben wir gesetzt bekommen beim Bundesverfassungsgericht oder durch das Bundesverfassungsgericht. Und die Einhaltung, die Maßnahmen, die Einhaltung dieses Rechts müssen wir jetzt auf der verwaltungsgerichtlichen Ebene einklagen. Das tun wir auch und haben auch dort gewonnen. Und sobald das rechtskräftig ist, ein Gegner kann ja immer ein Rechtsmittel einlegen, solange es ihm die Möglichkeit gibt. Und wenn das rechtskräftig ist, dann wird auch das vollzogen und vollstreckt und wird auch eingehalten.
Ich würde gerne noch mal bei diesem konkreten Beispiel Klimaschutzgesetz bleiben. Die Novelle ist ja gerade erst letzte Woche, Mitte Juli, in Kraft getreten. Und viele sagen, damit ist dieses Gesetz komplett aufgeweicht worden. Diese Kuh, Sie haben ja jetzt schon beschrieben, dass Sie wieder Verfassungsbeschwerde eingereicht haben, aber diese Kuh ist ja nicht vom Eis. Die Sektorenziele sind aufgeweicht, trotz der vielen Verfassungsbeschwerden und Klagen.
Es ist richtig, die Bundesregierung und der Deutsche Bundestag handelt den Urteilsgründen des Bundesverfassungsgerichts aus 2021 zuwider, indem sie das Klimaschutzgesetz jetzt abgeschwächt hat, welches am 15. Juli 2024 in geänderter und abgeschwächter Form in Kraft getreten ist. Das ist meine Überzeugung. Am Ende muss es das Bundesverfassungsgericht beurteilen, ob das tatsächlich eine Zuwiderhandlung ist. Wir sehen es so und haben ja selbst direkt am 15. Juli 2024, also am Tag des Inkrafttretens des Gesetzes, eine 204-seitige Verfassungsbeschwerde dazu eingelegt und hoffen, dass das auch relativ schnell entschieden wird. Insofern sind wir da wieder auf dieser anderen Ebene, also auf der gesetzessetzenden Ebene. Es darf natürlich auch keine verfassungswidrige Abschwächung des Gesetzes geben, was jetzt meines Erachtens eindeutig geschehen ist. Leider hat sich der Bundespräsident nicht durchgerungen, das Gesetz nicht zu unterzeichnen, weil es offenkundig verfassungswidrig ist, und hat in einer eigenen Pressemitteilung, was sehr selten für den Bundespräsidenten ist, mitgeteilt, dass er es nur dann darf, wenn es wirklich offenkundig verfassungswidrig ist. Das stimmt. Und da wollte er wohl diesen Maßstab als nicht überschritten ansehen. Aber verfassungswidrig ist es, und Bundesverfassungsgericht wird dann in der nächsten Zeit darüber urteilen müssen.
Nun ließe sich, Herr Klinger, wenn ich noch einmal politisch und nicht juristisch argumentiere, ich bin ja auch keine Juristin, nun ließe sich argumentieren, dass es nun einmal zurzeit keine parlamentarischen Mehrheiten gibt für schärfere Klimaschutzgesetze in Deutschland und dass nun aber Verbände, wie zum Beispiel die Deutsche Umwelthilfe, die Sie ja auch immer wieder vertreten, vor Gericht ziehen und über den juristischen Weg vor Gericht politische Dinge durchsetzen, für die es eigentlich keine parlamentarische Mehrheit gab. Was erwidern Sie auf diese Kritik?
Dass sie unberechtigt ist. Wir haben eine parlamentarische Mehrheit für das Bundesklimaschutzgesetz und die darin enthaltenen Klimaschutzziele. Und wir haben, davon gehe ich aus, eine parlamentarische Mehrheit für unser Grundgesetz. Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass die Einhaltung der Pariser Klimaschutzziele und damit des Anteils, der für Deutschland daraus entsteht, verfassungsrechtlich relevant ist und verfassungsrechtliche Relevanz hat und Deutschland es aus Verfassungsgründen einhalten muss. Der Deutsche Bundestag hat entschieden, dass die Ziele, die im Klimaschutzgesetz stehen, einzuhalten sind. Was wir also fordern, ist die Einhaltung des Grundgesetzes und die Einhaltung des Bundesklimaschutzgesetzes. Das kann nicht parlamentarischer Widerstand hervorrufen. Das muss eigentlich parlamentarisches Hurra hervorrufen. Selbstverständlich sind wir für die Einhaltung unserer Gesetze. Und wenn das trotzdem nicht geschieht, weil man aktuell dafür nicht die Mehrheiten findet, dann muss eben die Bundesregierung, die dafür Gesetzesvorschläge auf den Weg bringen muss, dafür gerichtlich in Verantwortung genommen werden und gezwungen werden, durch die Gerichte Recht und Gesetz unsere grundgesetzlichen Rechte einzuhalten.
Bevor wir jetzt hier uns zu diesem Gespräch verabredet haben, haben Sie mir gesagt, Sie werden oft gefragt, ob die Gerichte jetzt die Arbeit der Legislative übernehmen. Darauf sind wir jetzt schon ein bisschen eingegangen auf diese Frage. Erledigen die Gerichte zurzeit auch die Arbeit der Exekutive?
Erledigen tun sie sie nicht, aber sie stupsen sie mit der Nase drauf, dass sie es nicht tut. Sie stupsen sie nicht nur mit der Nase drauf, sie verurteilen sie. Das ist ja mehr als ein Stupsen. Sie verurteilen sie klar dazu, dass sie die Gesetze einzuhalten haben. Wie sie es tut, mit welchen Maßnahmen diese Gesetze eingehalten werden, welche Klimaschutzmaßnahmen ergriffen werden, das bleibt das Ermessen der Exekutive, das muss sie aussuchen. Also wir klagen nie auf ein Tempolimit oder etc. oder auf die Abschaffung der Dieselprivilegien bei Autos. Das können wir nicht, sondern wir klagen auf die Einhaltung der Klimaschutzziele mit den Maßnahmen, die die Bundesregierung dafür erforderlich hält. Und insofern wird die Bundesregierung und hier die Exekutive klar verurteilt und ist dann gezwungen, ihre Arbeit zu machen, die sie bisher nicht tut. Sie handelt, man muss sich das mal vergegenwärtigen, wir als Bürger werden täglich dazu angehalten, Recht und Gesetze einzuhalten. Das ist auch völlig in Ordnung und auch nötig. Wie kämen wir hin, wenn es sozusagen jeder die Straßenverkehrsordnung so interpretiert, wie er es selber denkt? Aber der Staat, sozusagen diese Institution, die uns das ja auch vorgibt und auch vorgeben soll, handelt in diesen zentralen Fragen grundlegend rechtswidrig. Wir haben ein Bundesklimaschutzgesetz aus dem Jahr 2019, Dezember 19. Das ist also gerade mal, es wird jetzt bald 5 Jahre alt. Aber dieses Klimaschutzgesetz hat 16 Paragraphen. Und von diesen 16 Paragraphen wird mindestens die Hälfte der Paragraphen, und das sind fast alle, die wirklich harte Regeln halten, nicht eingehalten. Sie werden konsequent ignoriert und es bedarf immer wieder gerichtlicher Durchsetzung und gerichtlicher Hinweise, das Gesetz einfach ernst zu nehmen.
Woran liegt es, dass es darüber nicht mehr Kontroverse, mehr Empörung auch in der Öffentlichkeit gibt? Ist das Thema der Angang vielleicht einfach zu komplex, zu kompliziert?
Weiß ich nicht. Ich bin ja jetzt seit 25 Jahren im Umweltrecht tätig und das Umweltrecht gibt es so seit Ende, Mitte der 70er Jahre und das sogenannte Vollzugsdefizit im Umweltrecht ist ein Stichwort, was wir schon seitdem kennen. Also wir kennen es im Allgemeinen im Umweltrecht, dass vieles einfach nicht eingehalten wird. Im Klimaschutzrecht, haben Sie aber recht, hat es eine besondere Relevanz. Ist es ein systematischer Rechtsbruch, den ich hier sehe. Das kann man gar nicht herumreden. Das ist ein systematischer Rechtsbruch. Warum, dass es keine öffentliche Empörung, stärkere öffentliche Empörung darüber gibt, vermag ich nicht einzuschätzen. Da bin ich wieder, ziehe ich mich jetzt mal geschwind auf den Juristen zurück und sage, das müssen Sie als Frau Schmidt-Matern, die für die Medien zuständig sind, besser einschätzen können. Sie können die Öffentlichkeit besser beurteilen als ich.
Wir schaffen hier gerade die Öffentlichkeit für dieses Thema mit unserem Gespräch. Wir haben jetzt viel über den staatlichen Bereich gesprochen. Die andere Seite ist natürlich die Wirtschaft, die Unternehmen. Ließe sich zurzeit beziffern oder zumindest einordnen, wer hier eigentlich die größere Verantwortung für den Klimaschutz trägt, Staaten oder Unternehmen?
Also das eine geht nicht ohne das andere. Der Staat setzt den Rahmen und die Unternehmen müssen ihn ausfüllen. Die Unternehmen haben aber auch aus den allgemeinen menschenrechtlichen Verpflichtungen, an die mittelbar auch Unternehmen gebunden sind, die Verpflichtung, die Pariser Klimaschutzziele einzuhalten. Insofern geht das eine nicht ohne das andere und man kann nicht sagen, hier der eine ist wichtiger als der andere. Beides hat die gleiche Wertigkeit und die gleiche Wichtigkeit. Wenn man weiß, dass ein Unternehmen wie Mercedes-Benz für Emissionen weltweit verantwortlich mittelbar und unmittelbar die durchschnittlicher Staaten der Europäischen Union bei weitem übersteigen. Also die Emissionen sind größer von Mercedes-Benz als die von Belgien oder anderen mittleren EU-Staaten. Insofern haben die eine große Relevanz und müssen ihren Beitrag dafür leisten, dass wir die Klimaschutzziele, die dann auch von ihnen einzuhalten sind, erfüllen.
Nun gibt es ja international berühmte Beispiele für Klimaklagen gegen Unternehmen. Shell wurde verklagt, Kohleminen dürfen nicht gebaut werden in anderen Ländern, weil Gerichte eingegriffen haben. Können Sie etwas sagen zu dieser Frage, wer wie viel emittieren darf bzw. Emissionen reduzieren muss? Und darum geht es ja meistens bei diesen Klagen. Ist das wirklich eine Frage, die Gerichte entscheiden können?
Ja, das können sie. Für die Staaten hat das Bundesverfassungsgericht schon getan, indem es ganz konkret gesagt hat, es gibt ein globales Budget an Treibhausgasemissionen, welches noch zur Verfügung steht. Und das rechnet man runter auf die Einwohnerzahl Deutschlands und dann hat man die Zahl für Deutschland. Da hat man es ganz genau. Bei Unternehmen ist es nicht ganz so einfach, weil die global aktiv sind. Aber man kann es natürlich auch dort je nach der jeweiligen Bezugskette und dem jeweiligen Sektor berechnen und auch dort bestimmte Emissionen festsetzen. Ob das tatsächlich gerichtlich funktioniert, ist eine in Deutschland noch unentschiedene Frage. Wir haben nach der von Ihnen erwähnten Shell-Entscheidung auch hier versucht, den gerichtlichen Weg auszunutzen, auszuschöpfen und auszutesten. Und diese Verfahren unter anderem gegen Mercedes und gegen BMW liegen aktuell beim Bundesgerichtshof mit der Frage, gilt das, was für Staaten gilt, auch in gewisser Weise, in modifizierter Weise selbstverständlich für Unternehmen, müssen also auch Unternehmen einen Paris-konformen Ausstiegspfad aus den Treibhausgasemissionen vorweisen und wenn ja, wie soll der aussehen? Und diese Frage muss der Bundesgerichtshof für Deutschland beurteilen. Die Rechtsordnungen sind unterschiedlich in den Staaten. In Holland ist das schon beurteilt worden, wenngleich noch nicht letztinstanzlich. Und in Deutschland wird es bald beurteilt.
Und anderswo sind Kläger dann doch an ihre Grenzen gestoßen. Ich habe gelesen über Urteile von Umweltorganisationen gegen, ja, unter anderem deutsche Autobauer, wo es um Verbrennerautos ging und die Frage, dass Personenkraftwagen mit Verbrennungsmotor die Emissionen ausstoßen, klimaschädliche Emissionen, dass die nicht mehr verkauft werden dürfen. Da haben die Gerichte gesagt, nee, stopp, dafür sind wir nicht zuständig.
Wenn ich das sagen darf, das sind die beiden Entscheidungen, die jetzt beim Bundesgerichtshof sind.
Aha.
Also das waren erst- und zweitinstanzliche Entscheidungen der Landgerichte München und Stuttgart beziehungsweise der dortigen Oberlandesgerichte. Und das sind die beiden Verfahren, über die jetzt der Bundesgerichtshof im Revisionsverfahren entscheiden muss. Also da ist höchstrichterlich noch nicht eine abschließende Klärung herbeigeführt, aber Natürlich, das sind Verfahren, mit denen man auslotet, was sozusagen, wo sind die Verpflichtungen? Was ist, man weiß nicht so richtig, wo sind bei diesen neuartigen rechtlichen Fragen, die sich stellen, dort die Grenzen des Rechts. Und wenn wir sie nicht austesten würden, wenn wir nicht zum Bundesverfassungsgericht im Jahr 2019 gegangen wäre, auch mit einer Rechtsfrage, die bis dahin völlig offen war und noch niemand eine Antwort dazu gegeben hätte, hätten wir auch nicht die Entscheidung vom Frühjahr 2021 bekommen. Insofern liegt hier jetzt der Ball beim Bundesgerichtshof zu sagen, gilt das, was für Staaten gilt, auch in modifizierter Weise für Unternehmen oder gilt das nicht?
Spannende Frage. Letzte Frage habe ich noch an Sie zum Schluss, Herr Klinger. Und zwar hört man immer wieder dieses, ich nenne es jetzt einfach mal Totschlagargument, Deutschland sei ja nur für 2% der Emissionen im weltweiten Vergleich verantwortlich, der klimaschädlichen Emissionen. Da könne man es ja auch gleich sein lassen, weil man gegen die Klimasünder China und andere Staaten, die USA, da kommt deutscher Klimaschutz sowieso nicht gegen an. Ist das ein Argument, das man so gelten lassen kann?
Nein, das Bundesverfassungsgericht hat es auch schon verworfen, hat konkret geurteilt, das zieht nicht. Das ist ja so ungefähr, als wenn man sagen würde, Lebensmitteldiebstahl darf gar nicht bestraft werden, weil wir haben genug Lebensmittel etc. pp. Das fällt nicht ins Gewicht oder ähnliches. Das kann nicht sein, sondern jeder hat die Verantwortung für das, was seinen Bereich angeht. Und wenn jeder Staat sich auf dieses Argument zurückziehen würde, dann würde am Ende nur noch China übrig bleiben. Aber nur mit China würde man den Klimaschutz auch nicht bewerkstelligen können. Insofern muss das eine mit dem anderen funktionieren und jeder ist für das verantwortlich, was seine Emissionen angeht. Und da muss Deutschland dann eben auch diese 2% an Emissionsminderungsleistung erbringen. Wir sehen ja schon, selbst das fordert viel von uns und trotzdem ist es nötig, weil sonst alle anderen auch die Hände in den Schoß legen könnten.
Sie klingen jetzt sehr kämpferisch und zuversichtlich, wenn ich das so als Beobachtung abschließend noch loswerden darf. Haben Sie auch in letzter Zeit beim Thema Klimaklagen mal so richtig frustrierende Momente erlebt?
Offen gesagt nicht. Liegt vielleicht auch daran, dass wir bisher immer gewonnen haben, aber natürlich werden wir auch verlieren und wir haben ja auch schon in der Vergangenheit verloren und gewissermaßen ist es vielleicht auch mein Naturell, entsprechend optimistisch an Dinge heranzugehen. Ich glaube, das ist nicht ganz falsch.
Remo Klinger, herzlichen Dank für Ihre Einschätzung, Ihre Analyse. Danke für dieses Gespräch bei uns im Deutschlandfunk-Podcast.
Danke sehr, Frau Schmidt-Mantern.
Klimaschutz vor Gericht. Das war heute unser Thema. Fragen, Anmerkungen, Anregungen aller Art wie immer gerne an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Barbara Schmidt-Patern und sage Tschüss und bis bald.